SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Optimistische Töne von Postchefin Susanne Ruf.
Der Post geht es gut, die Post ist solide und gut unterwegs.
Wohin genau ist die Post unterwegs? Kritische Töne von Migges Baumann vom Hilfswerk Brot für alle, wenn der Bund im Ausland einkauft.
Wir wissen, dass die Fabrik dann meistens sehr nett aussieht, alles in bester Ordnung ist, aber am nächsten Tag ist alles wieder anders.
Was kann der Bund besser machen? Und dann mahnende Töne von der Direktorin des Medienausbildungszentrums MAZ, Silvia Egli von MAT.
Journalisten werden zum Teil ausgebeutet heute, zeitlich und finanziell. Und das ist die kurze Denkweise der Unternehmer.
Und trotzdem, an Nachwuchs fehlt es noch nicht.
Es ist schon eine Leidenschaft und ich bin bereit, dafür auch dich zu guten Bedingungen in Kauf zu nehmen.
Wie lange geht das noch gut? Über das Berufsbild Journalismus zwischen Traum und Wirklichkeit und was Verlagshäuser und Ausbildungsstätten für Qualität tun können und was nicht. Dazu unser Schwerpunkt heute im Trend. Am Mikrofon Susanne Giger. Die Schweizerische Post hat 2013 fast 630 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das ist zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber nur deshalb, weil die Post neu eine Aktiengesellschaft ist und mehr Steuern zahlen muss. Der Umsatz blieb in etwa gleich. Verändern tut sich hingegen das Geschäftsmodell. Der gelbe Riese setzt auf das digitale Geschäft. Aber nicht nur, wie Chefin Susanne Ruf im Gespräch mit Charles Lieber betont.
Susanne Ruf, bereit für die digitale Welt. Jetzt müssen wir einfach die Chance packen. Ist so etwas, dass der Zustand der Post, wie man ihn 2014 zusammenfassen kann?
Ich glaube, man darf die Post nicht auf digital beschränken. Wir haben ein 2,2 Milliarden Briefgeschäft und natürlich ändern sich die Bedürfnisse der Kunden und sie möchten digitale Angebote. Aber es hat auch viele Kunden, die möchten die physischen und das sowohl als auch, das werden wir weiter angehen und diese Triage für die, die mehr digital und für die, die mehr physisch wollen, beiden das anzubieten.
Schauen wir ein bisschen die Segmente an. Sie haben schon angesprochen, die Briefpost, sie ist rückläufig, 2% etwa pro Jahr. Das wird immer kleiner, das Geschäft. Macht Ihnen das eigentlich Sorgen?
Es wird sicher hier weitere Veränderungen geben und darum haben wir die Entwicklungsgebiete geschaffen, wo wir auch gerade das E-Post-Office, also das elektronische Post-Office für Firmen anbieten, die eben gerne die elektronischen Rechnungen versenden und nicht alles physisch. Sorgen macht es mir nicht, aber wir müssen diesen Veränderungen ganz klar ins Auge schauen und die richtigen und nötigen Massnahmen weitertreiben.
Wenn weniger Briefe verschickt werden, dann müssen sie auch weniger häufig verteilt werden. Ist das auch ein Thema, dass Sie dann die Briefe vielleicht nicht mehr an 6 Tagen die Woche nach Hause bringen?
Also wir haben noch einen dritten Faktor, nämlich wachsende Haushalte. Wir haben circa in den letzten 10 Jahren 8,3% mehr Haushalte in der Schweiz. Wir vertragen nach Gesetz an 5 oder 6 Tagen die Briefe bzw. die Zeitung. Das werden wir auch weiter so halten. Wir haben keine Pläne, dies abzubauen.
Die Paketpost, die profitiert voll vom boomenden Onlinehandel. Ist das eigentlich das neue Kerngeschäft der klassischen Postdienstleistungen der Zukunft?
Also es war schon und ist immer noch das Kerngeschäft und wird es in Zukunft bleiben. Es ist der Brief, Zeitung, Werbesendungen und natürlich auch die Pakete. Das ist ein Markt, der wächst, aber natürlich unter einem ganz anderen Margenaspekt als die Briefe.
Eben dort ist die Konkurrenz, die private Konkurrenz, internationale Konkurrenz sehr stark.
Richtig, die Konkurrenz ist aber nicht nur andere Postunternehmen. Konkurrenz ist auch Amazon, Google oder eBay, wo One-Day-Delivery machen. Wir haben hier mit ganz neuen Geschäftsmodellen zu tun. Und da wollen wir das natürlich vorantreiben, dass wir hier Nummer 1 im E-Commerce in der Schweiz sind und weiter werden bleiben können.
Wenn wir jetzt diese Segmente zusammenfassend überblicken, dann können wir uns sagen eigentlich, ja, das ist ein großes Potenzial, die Post, weil sie eben über verschiedene Bereiche, den physischen Warenverkehr, aber auch der elektronische abdecken können und alles aus einer Hand anbieten können. Das ist ihre große Stärke.
Ja, es ist eben die Lösung und nicht das einzelne Produkt, weil gerade Versandhändler, die möchten ganze Prozessketten zu uns auslagern und das bieten wir an. Und hierzu ist die Post einmalig in der Schweiz eigentlich besetzt und das ist E-Commerce über die Direct Marketing, Logistik, Retouren hin zu Payment-Lösungen, das können wir abdecken.
Wollen Sie das in Zukunft auch im Ausland anbieten?
Es sind keine Pläne für das vorhanden.
Postchefin Susanne Ruoff.
Trend.
Jüngst geriet die Bundesverwaltung in Kritik. Bei den Informatikeinkäufen beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO soll nicht alles sauber abgelaufen sein. Das wirft grundsätzliche Fragen auf. Wo und wie kauft der Bund eigentlich ein? Achtet er auf fairen Handel, wenn er zum Beispiel Militärkleider kauft? Schließt er Lieferanten aus, die unwürdige Löhne zahlen, Kinder beschäftigen oder Menschenrechte missachten? Nicht genügend konsequent, finden Experten und Politiker. Es berichtet Urs Gilgen.
Wenn die Bundesverwaltung einkaufe, dann bleibe das soziale Gewissen oft auf der Strecke, sagt Peter Knöpfel, Professor am Institut für öffentliche Verwaltung an der Universität Lausanne.
Ich sehe Nachholbedarf bei der militärischen Beschaffung, von der relativ wenig bekannt ist. Ich sehe Nachholbedarf bei Beschaffungen, die Zulieferergüter aus dem Ausland zu berücksichtigen haben, also beispielsweise Textilien, Teppiche oder solche Ausstattungen.
Gerade beim Einkauf von Kleidern, da öffnet sich ein ganzes Feld von Problemen, weiß Peter Knöpfel.
Frage Kinderarbeit, Frage Stellung der Frau in den entsprechenden Produktionsstätten, aber auch Frage der Lohnstruktur und so weiter.
Peter Knöpfel hat schon mehrere Berichte für die Bundesverwaltung verfasst zum Thema Nachhaltigkeit. Einiges laufe unterdessen gut, sagte er. Mehrere Bundesämter kauften ökologisch und fair produzierte Ware ein. Allerdings hingeschaut werde vor allem in der Schweiz.
Was das Ausland anbelangt, da wissen wir im Moment sehr wenig.
Und da müsse etwas geschehen, findet CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz. Sie, die auch Präsidentin des Stiftungsforums beim Hilfswerk Fastenopfer ist, pocht auf die Vorbildfunktion von Bundesbetrieben.
Man erwartet natürlich, dass bei einer öffentlichen Beschaffung die Normen, die für uns Gültigkeit haben, auch im Ausland respektiert werden.
Bestimmungen und Richtlinien für den fairen Einkauf gibt es bei der Bundesverwaltung eigentlich viele. Doch das Problem liegt bei den Kontrollen. Wer kontrolliert in einer Kleiderfabrik, zum Beispiel in Bangladesch, ob die Löhne genügend hoch sind und ob die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet ist? Hier setzen die christlichen Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle an. Sie haben diese Woche die bundesnahe SBB aufgefordert, der Fair Wear Foundation beizutreten. Miges Baumann vom Hilfswerk Brot für alle sagt, Lohn und Rechte der Arbeiter seien dann garantiert.
Wenn Sie Mitglied sind der Fairwear Foundation, dann wird das eben auch überprüft. Und zwar nicht nur bei den SBB selber, sondern auch in allen Produktionsbetrieben, wo die SBB ihre Kleider herstellen lässt.
Die SBB kontert, sie sei bereits Mitglied bei einer Kontrollorganisation, allerdings bei einer anderen. Doch die Hilfswerke insistieren. Viele Organisationen würden zu lasch kontrollieren, sagt Miges Baumann.
Die gehen halt angekündigt mal in eine Fabrik und wir wissen, dass die Fabrik dann meistens sehr nett aussieht, alles in bester Ordnung ist, wenn das angekündigt passiert, dass das Management auf alle Fragen dann natürlich sehr offen und sagt, ja, wir haben alles im Griff, alles ist bestens, der Feuerlöscher hängt, die Notausgänge sind offen, aber am nächsten Tag ist alles wieder anders.
Auch die Armee hat einen großen Bedarf an Kleidern. Schweizer Militäruniformen werden heute in Osteuropa und in Asien hergestellt. Genau dort also, wo strenge Kontrollen nötig sind. Die würden auch stattfinden, teilt die Armee mit, und zwar durch die Firma SGS. Wie genau kontrolliert wird, das bleibt aber unklar. Ein anderer großer öffentlicher Einkäufer ist das Bundesamt für Bauten und Logistik. Im Gegensatz zur Armee kann das Bundesamt aber keinen Namen einer Kontrollfirma nennen. Man erarbeite gerade ein Konzept, heißt es. Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz genügt das nicht. Sie will die Bundesbetriebe zum fairen Handel zwingen, und zwar mit dem Beschaffungsgesetz, das momentan gerade überarbeitet wird.
Es müssen Zuschlagskriterien festgelegt werden, darunter die sozialen und die ökologischen.
Den Zuschlag für einen Bundesauftrag soll also nur erhalten, wer genügend prüft und kontrolliert, wie die gekaufte Ware im Ausland produziert wird. Allerdings, um so viel soziales Gewissen im Gesetz zu verankern, da brauche es bei den Politikern und in der Verwaltung noch viel Überzeugungsarbeit, weiß auch Lucretia Meyer-Schatz.
Urs Gilgen. Vom Bund zu den Medien. Sie sind wirtschaftlich unter Druck, das zeigte diese Woche Tamedia. Das Verlagshaus machte 14% weniger Gewinn. Der Konzern streicht Dutzende von Stellen bei Zeitungen im Kanton Zürich und in der Romandie. Was bedeutet das für das Berufsbild Journalismus? Wie geht das weiter? Mehr dazu gleich nach weiteren wichtigen Themen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Evelyn Kobler.
Nach dem Bundesrat will nun auch der Ständerat die Geldwäschereivorschriften verschärfen. So sollen etwa Barzahlungen nur noch bis 100.000 Franken erlaubt sein. Höhere Zahlungen müssen zwingend über eine Bank abgewickelt werden. Und Banken sollen bei Verdacht auf schwere Steuerdelikte künftig Kunden den Behörden melden müssen. Die UBS bezahlt ihren Chefs spürbar mehr als noch vor einem Jahr. CEO Sergio Ermotti bekommt rund 11 Millionen Franken, Verwaltungsratspräsident Axel Weber 6 Millionen. Bereits seit Längerem bekannt ist, dass auch der Bonustopf für die Belegschaft aufgestockt wurde, um 28% auf insgesamt 3,2 Milliarden Franken. Die Zürich-Versicherung baut weltweit 800 Stellen ab. Der Konzern will vor allem das mittlere Management entschlacken, um die gesteckten Finanzziele zu erreichen, heißt es. Vom Stellenabbau betroffen sind vor allem die Standorte in der Schweiz, in Irland und in Großbritannien. Lindt & Sprüngli hat im letzten Jahr erneut ein Rekordergebnis verbucht und ist schneller gewachsen als die Konkurrenz. Jetzt will der Schweizer Schokoladeproduzent Brasilien erobern. Swiss hat im letzten Jahr mehr Passagiere transportiert und damit auch mehr verdient als im Jahr davor. Damit zeigt sich, die Sparübungen, die Swiss auf Geheiß der deutschen Mutter Lufthansa derzeit durchpauken muss, tragen Früchte. Swiss-Chef Harry Hohmeister spricht gar davon, Swiss habe jetzt den Turnaround, die Kehrtwende, geschafft. Lufthansa hingegen steckt noch mitten im Umbauprozess. Die damit verbundenen Kosten haben den Gewinn gedrückt.
Trend, Thema.
Sparen, sparen, sparen. Die Inserate-Einnahmen gehen zurück. Immer mehr konsumieren News übers Internet und das oft noch gratis. Trotz diesen schwierigen Zeiten müssen sich die Verlagshäuser keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Noch gibt es reichlich junge Journalistinnen und Journalisten. Drei von ihnen haben wir am Medienausbildungszentrum Matz getroffen und sie gefragt, weshalb sie in diesen krisengeschüttelten Beruf wollen. Daniel Dester und Klaus Bonanomi.
Treffpunkt Aufnahmestudio am Matz in Luzern. Hier drin üben die Studenten sonst, wie man gute Fragen stellt. Jetzt geben sie Antworten. Jael Döbel ist Soziologin und Volontärin beim Beobachter. Sie wurde noch vor dem Berufseinstieg von einem erfahrenen Journalisten gewarnt.
Ich hatte lustigerweise eine Art Bewerbungsgespräch just am Tag, als an dem der Tagesanzeiger 75 Stellen strich. Ich hatte da meinen Chef bei der Basel-Landschaftlichen Zeitung um Tipps gebeten, wie man einsteigen könnte. Und der hat da ganz schwarz geantwortet, vergiss es mit dem Journalismus, da musst du nicht mehr einsteigen.
Die Leidenschaft für den Beruf aber ist groß. So groß, dass sie sich nicht vom Weg abbringen lässt.
Ich bin einfach bereit dafür, auch dicht so gute Bedingungen in Kauf zu nehmen und wenig zu verdienen. Und ich möchte es einfach versuchen.
Leidenschaft treibt auch Nicola Bollinger an. Aber nicht nur. Diese Arbeit mache Sinn, sagt der Volontär des Bieler Tagblatts und blickt konzentriert über den Rand seiner Brille. Er hat eine klare Vorstellung vom Sinn seines Berufes.
Ich will etwas schreiben, was die Leute gerne lesen und was die Leute informiert. Und diese Vielfalt, die mir der Journalismus an Formen und Themen bietet, das habe ich bis jetzt nirgendwo anders gefunden. Und deshalb brenne ich auch so sehr dafür.
Dass man als Anfänger unten durch muss, davon geht Oliver Fuchs aus. Er hat in Genf internationale Beziehungen studiert und für ihn ist es die Neugier, die ihn zum Journalismus treibt.
Ich bin jetzt an mehreren Tagungen gewesen, wo mir immer wieder gesagt wurde, ja, die Arbeitsbedingungen, die sind furchtbar und alles ist grundsätzlich schlecht. Kann schon sein, ich weiß es nur nicht. Und manchmal ist Blauäugigkeit ein Vorteil. Wenn man noch nicht genau weiß, auf was dass man sich einlässt, dann hat man auch weniger Gepäck.
Jede Zeitung gibt es heute auch im Internet. Wie sich aber damit Geld verdienen lässt, das ist umstritten. Entsprechend groß ist bei vielen älteren Medienschaffenden die Angst vor dem digitalen Wandel. Nicht so bei den Jungen. Sie sehen darin eine Chance, der Bieler Tagblatt-Volontär.
Wenn man zu diesem Zeitpunkt in den Journalismus eintritt, so wie wir es jetzt tun, da jetzt einzusteigen, das halte ich für einen sehr großen Vorteil, weil man quasi bei der Geburt eines neuen Journalismus dabei sein kann.
Die Karrieren der jungen Journalistinnen und Journalisten haben eben erst begonnen. Sie haben aber eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft, so auch Oliver Fuchs.
Mein Ziel wäre es, dass ich in 10, 15 Jahren einmal der Go-To-Guy bin für ein oder zwei Themen, der genau über diese Themen Bescheid weiß, und das muss nicht zwingend bei einem Medium sein.
Sich in verschiedene Themen vertiefen, das mag Yael Döbel. Und beim Beobachter hat sie Zeit für Recherchen.
Ich würde gerne noch ein bisschen kreativer arbeiten dürfen. Also stilistisch vielleicht ein bisschen freier, eben mehr andere Medien ausprobieren.
Das Ziel ist klar, den Einstieg schaffen. Und nicht einmal das Geld, das anderswo locken würde, bringt die Nachwuchsjournalisten von ihrem Weg ab. Nicola Bollinger vom Bieler Tagblatt.
Wenn ich mich natürlich mit anderen vergleiche, teilweise auch noch in Praktika sind, aber nicht in den Medien, und dann höre, was die verdienen, da kann man natürlich schon neidisch werden, aber tauschen möchte ich auf keinen Fall, denn dafür tue ich das einfach zu gerne.
Leidenschaft, Neugier, Sinn. Noch ist Journalismus für viele ein Traumberuf. Und an motivierten Nachwuchsjournalisten fehlt es also nicht. Doch was tun die Medienkonzerne, dass das so bleibt und die schreibende und sprechende Zunft qualitativ gute Leistung und in einem professionellen Umfeld arbeiten kann? Zu wenig, sagen die einen. Noch mehr geht nicht, sagen die anderen. Klaus Bonanomi.
Vor über 30 Jahren gehörte Rees Strehle zu den Mitbegründern der linken Wochenzeitung «Wotz». Heute ist er Chefredaktor des «Tagesanzeigers». Und die Frage, was ihn damals bewogen habe, in den Journalismus einzusteigen, beantwortet er so.
Ich kann eigentlich im Präsenz reden, weil sich das nicht geändert hat. Ich denke, der Journalismus ist eine ungeheuer faszinierende Aufgabe. Man kann ständig die Leute besuchen, die einem interessieren, die das Geschehen beobachten, versuchen, den Fakten auf den Grund zu gehen, versuchen, das zu vermitteln, zu deuten, zu beschreiben. Daran hat sich nichts geändert.
Und doch ist heute einiges anders als früher.
Was sich geändert hat, ist das Tempo. Es ist zum Teil sehr, sehr viel rascher als früher. Und was sich geändert hat, ist das Umfeld. Nicht früher haben vor allem die Rubrikeninserate jedes Jahr Millionen abgeworfen. Das gab ein sehr, sehr komfortables Umfeld. Wenig Konkurrenz für die etablierten Medien. Und das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv geändert.
Die Tagespresse hat in 10 Jahren einen Viertel ihrer Inserateeinnahmen verloren. Der wirtschaftliche Druck ist gestiegen, es wird gespart, gerade jetzt werden rund 20 Stellen bei den Zürcher Regionalzeitungen aus dem Haus Tamedia abgebaut. Und auch der Tagesanzeiger strich vor 4 Jahren über 70 Stellen.
Wir mussten die Redaktion verkleinern, und es ist klar, es gibt irgendwo eine kritische Größe, wenn man diese Ansprüche erfüllen will, die wir haben und die unsere Leserschaft hat. Wenn wir, und das ist das Entscheidende, die Dossierkompetenz beanspruchen in allen Sportarten, in allen Wirtschaftszweigen, in allen Kulturformen, das ist für uns die grosse Frage.
Anders gesagt, wenn Qualität und Substanz erhalten werden sollten, dann könne bei seiner 200-köpfigen Print- und Online-Redaktion nicht weiter gespart werden. Und auch bei der Ausbildung wolle und könne man nicht sparen, so Strehle. Der Tagesanzeiger stellt alle 2 Jahre jeweils 2 Studierende des MATS-Lehrgangs an, bezahlt ihnen die Ausbildung und stellt sie während der Arbeitszeit frei für die MATS-Kurse. Dies sei heute nicht mehr selbstverständlich, bedauert Stefanie von Aburg von der Mediengewerkschaft Syndicom.
Wir haben Informationen, dass viele Leute einfach nur noch Teilzeitanstellung haben während der Ausbildung und während der Freizeit die Kurse besuchen sollen. Das andere ist, dass auch die Kurskosten nicht mehr integral vom Arbeitgeber übernommen werden.
Kosten, die für den Diplomlehrgang 20.000 bis 30.000 Franken betragen. Das könne sich nicht jeder leisten. Und auch sonst stehe es bei der Aus- und Weiterbildung nicht zum Besten, sagt die Gewerkschafterin. Sie bekomme aus den Redaktionen und von Auszubildenden immer wieder zu hören,
dass die Betreuung am Arbeitsplatz nicht gesichert ist. Also die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger da in der Redaktion sind, haben nicht unbedingt Zeit, sich um die Auszubildenden zu kümmern. Und es hat schlicht zu wenig Ausbildungsplätze.
Der wirtschaftliche Druck macht sich also bemerkbar, während der Ausbildung und auch danach. Wenn Stellen gestrichen werden, dann müssen weniger Leute gleich viel leisten. Und auch der Zeitdruck steige an, so Stefanie von Aburg.
Das hat zugenommen, dieser Tempodruck, die Erwartungen zu liefern und ohne genügend Zeit für Reflexion zu haben. Und das lastet auch auf den Leuten. Wenn es dann noch kombiniert ist mit übermäßigen Arbeitszeiten, dann führt das wirklich in eine Überlastung, und wir haben Anzeichen, dass das um sich greift.
Und doch, trotz Spardruck, Zeitdruck und langen Arbeitszeiten, sagt Tagi-Chefredaktor Rees Strehle.
Journalismus ist nach wie vor für viele Jugendliche ein Traumberuf. Natürlich ist die Vorstellung dann, ein großer Reporter auf Weltreise werden zu können. Das schaffen nicht alle, aber nach wie vor, wer Recherchefähigkeit hat, Offenheit, Neugierde, sprachliche Fähigkeit hat, hat hervorragende Aussichten in diesem Metier.
Rees Strehle vom Tagesanzeiger ist nach wie vor optimistisch. Dennoch immer weniger Stellen, immer rascher arbeiten, weniger Geld für Aus- und Weiterbildung. Ist da Qualität im Journalismus noch möglich? Muss sich die Ausbildung ändern? Braucht es andere Journalisten für die künftigen Herausforderungen? Darüber habe ich mit der Direktorin des Medienausbildungszentrums in Luzern gesprochen. Das sogenannte MAZ war die erste große Ausbildungsstätte, als sie vor 30 Jahren gegründet wurde. Meine erste Frage an Silvia Egli von MAZ: Wer heute Journalist wird, ist das eher ein Träumer oder eher ein Masochist?
Ich würde sagen, weder noch. Wenn man heute in den Journalismus geht, ist man ein zukunftsgerichteter Mensch, der sich gern mit Neuem befasst und Altes, Bewährtes mitzieht, nämlich die Gesellschaft zu informieren. Das ist heute mindestens so möglich wie gestern und vorgestern.
Nun sind aber die Medien wirtschaftlich unter Druck. Wir haben gehört in den vorigen Beiträgen, es wird bei der Ausbildung gespart. Das dürften auch Sie als Schule zu spüren bekommen.
Ja, das ist richtig. Wir merken es aber vor allem bei der Weiterbildung, weniger bei der Ausbildung noch. Ausgebildet wird noch. Es gibt nicht weniger Volontariatstellen als in den letzten Jahren. Aber was deutlich schwieriger geworden ist, ist Weiterbildung anzubieten. Und das ist an sich erstaunlich in einer Zeit, in der sich so viel verändert und an sich so großer Bedarf da wäre.
Und worauf führen Sie das zurück?
Mehr denn Geldmangel ist wahrscheinlich Zeitmangel. Die Redaktionen sind ziemlich stark gekürzt worden. Es gibt viel, viel weniger Leute in den Redaktionen. Da kann man nicht einfach weg, sonst büßt der Kollege, die Kollegin dafür. Es ist kein Freiraum mehr für Reflexion und eben auch für Weiterbildung.
Sie sprechen es an, alles muss rasch gehen. Journalisten müssen heute aber auch Allrounder sein. Sie müssen fotografieren, sie müssen Filme machen, sie müssen schreiben können. Ist da inhaltliche Qualität überhaupt noch möglich?
Ich denke, das Konzept der eierlegenden Wollmilchsau, das ist schon wieder am Verschwinden. Das hat man gesehen, das gibt es nicht. Wenn man Qualität verkaufen will und man will Medien künftig wieder stärker verkaufen, dann braucht es gepflegte Sprache, dann braucht es fundierte Recherche, dann braucht es Einordnung. Das heißt, es braucht Rechercheure, die sehr gut recherchieren können. Es braucht Edelfedern, die uns verführen können mit ihrer Sprache. Es braucht Anchors im Fernsehen oder im Radio, die einem gefangen nehmen über Sprache, über ihre Aussage. Niemand kann alles. Es gibt ganz wenige, die wirklich dazu fähig sind, aber das sind absolute Ausnahmen.
Nun hört man aber immer wieder Stimmen aus Wirtschaft, aus Politik, aus der Gesellschaft, die bemängeln eben die Qualität. Läuft da doch etwas bei der Ausbildung immer noch falsch?
Ja, Ausbildung ist noch immer nicht selbstverständlich bei Journalistinnen und Journalisten. Das ist eigentlich einer der ganz wenigen Berufe. Das kann man, das hat man die Begabung dazu und das reicht. Ich vergleiche das gern mit Musikern, die müssen auch Begabung haben, aber die gehen jahrelang zu ihrem Meister, die üben, die gehen an Konservatorien. Dasselbe müsste man eigentlich im Journalismus tun.
Sie interviewen seit vielen Jahren die vielen Bewerber. Sind sich diesem Spagat bewusst zwischen rasch arbeiten und dennoch Qualität liefern müssen?
Zum Teil. Also viele haben noch ein idealisiertes Bild dieses Berufes. Und dieser Beruf ist ja nach wie vor ein toller Beruf. Aber dass sie so unter Zeitdruck leiden, dass sie so unheimlich schnell arbeiten müssen, dass sie nicht diese Arbeit leisten können, die sie eigentlich wollen, das wissen sie am Anfang noch nicht. Das ist dann unsere Aufgabe bei Bewerbungsgesprächen, dies zu thematisieren, um zu sehen, sind es tatsächlich die Richtigen, sind es jene Menschen, die diesen Druck standhalten, die schnell reflexiv denken können und schnell Zusammenhänge sehen, oder sind sie allenfalls falsch in diesem Beruf?
Sie sind seit 25 Jahren am MAZ. Wenn Sie jetzt schauen, was hat sich verändert bei der Einstellung, bei der Vorstellung, bei den Erwartungen der jungen Journalisten?
Sie sind, und das sehe ich als Vorteil, Sie sind heute weniger ideologisch, als wir waren, als wir eingestiegen sind. Wir wollten wirklich die Welt verändern, und zwar so, wie wir es als richtig empfunden haben. Wir waren weniger offen. Sie sind weniger ideologisch, Sie sind aber mehr Und ich denke, das ist geprägt durch das Bologna-System, viel mehr so zweckorientiert. Sie wollen Rezepte, sie wollen ganz schnell was wissen. Und wenn es darum geht, nachzudenken, etwas zu hinterfragen, dann muss man sie ziemlich gut überzeugen.
Das war Silvia Egli von Matt. Nach 15 Jahren tritt sie als Matt-Direktorin zurück und übergibt den Stab dem ehemaligen Fernsehchefredaktoren Diego Yanes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hören uns wieder in einer Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet. srf.ch
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Heute präsentiert von der Wirtschaftsredaktion.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.